Eben, wie das Trainer der vorher schon gesagt hat, wollen wir euch jetzt in einem zweiten Teil noch ein bisschen teilhaben an Gedanken oder an einem Themenbereich, den wir hier in Thailand mit etlichen Gemeinden und Leitern durchgeführt haben im Rahmen des Projekts Paulus. Und ich glaube, das passt auch sehr gut zu dem, was ihr in den letzten Wochen oder Monaten durchgenommen habt. Soweit ich informiert bin, habt ihr ja das Thema Miteinander, Umgang miteinander angeschaut. Eben, dieser Leiterschulung, Projekt Paulus, das ist eine Lektion, die wir durchnehmen, heisst einander oder untereinander. Ganz einfach. Dort versuchen wir mit diesen Leuten ein bisschen anzuschauen, was sagt eigentlich die Bibel darüber, was man in der Gemeinde tun soll. Oder die meisten Leute hier, die haben ja keinen Hintergrund, was Gemeinde ist, was man in der Gemeinde macht. Und so schauen wir das miteinander an. Was steht eigentlich im Neuen Testament? Das Ganze, das ist ein sehr interessanter Prozess. Weil es ist so, das heisst die Liebe-Ritual. Und dann kann es so sein, dass eine bestimmte Form, wie etwas passieren soll, zum Beispiel eine bestimmte Gottesdienstform, riesige Wichtigkeit annimmt. So, genau so muss es sein. Und dann auf einmal wird die Form wichtiger als der Inhalt. Ohne dass man es merkt, manchmal. Und nachher, durch das Zanken über eine ganz bestimmte Form, vergisst man auf einmal ganz zentrale Anliegen, die das Neue Testament uns weitergeht. Wie das eben gemeint soll sein. Wie das Christus uns geliebt hat, sein Leben gegeben hat für uns. Das ist auf einmal unter den Tisch gefallen. Vorhin in der Klinge hat jemand die Hand aufgehabt und gesagt, ich soll ein bisschen langsamer reden. Nein, es ist mir gerade in den Sinn gekommen. Im Heimataufenthalt haben wir das nämlich ein paar Leute gesagt. Ich rede viel zu schnell. Also, ich versuche ein bisschen langsamer zu reden hier. Item, was ich vorhin habe gesagt habe, ist der Prozess, den es manchmal gibt, dass Formfragen, wie das gewisse Sachen sollen ablaufen sollen, plötzlich ganz zentrale Inhalte vom christlichen Glauben verdrängen. Wenn man mal so ein bisschen zurücksteht und sich das Vater überlegen, merkt man, was das eigentlich für ein riesen Witz ist. Aber wenn man drin ist, realisiert man es häufig gar nicht. Darum stellen wir in dieser Schulung für die Laienmitarbeiter hier in Zentral-Thailand stellen wir die Frage, was sagt das Neue Testament über das Gemeindeleben, was genau wird dort ausgesehen? Und plötzlich merken wir, ja hallo, das steht relativ wenig drin. Zum Beispiel, es steht praktisch nichts im Neuen Testament über einen Anbetungsteil. Wir haben manchmal so die Vorstellung, okay, am Anfang da hat man Gebet oder und so, und dann gibt es eine halbe Stunde Anbetungsteil, sagen wir dem. Das finden wir nicht im Neuen Testament. Das Neue Testament fordert uns auch nicht dazu auf. Das ist interessant. Und gleich haben wir das so also fix drin. Da haben wir also plötzlich riesige Diskussionen darüber, wie das jetzt Anbetung aussehen soll. Etwas, was das Neue Testament, die Bibel, praktisch nichts darüber sagt. Ja. Warum streiten wir uns darüber? Ein anderes Thema ist Predigt. Wir haben auch so eine Vorstellung, in einem Gottesdienst gehört eine Predigt. Eine Predigt heisst, da redet einer für eine halbe Stunde, 20 Minuten bis 40 Minuten, redet zu der Gemeinde. Und das ist Predigt. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund. Das Neue Testament hat ganz unterschiedliche Wörter, wo es darum geht, dass die gute Nachricht kommuniziert wird. Und in der Lutherbibel wird das fast überall mit Predigen übersetzt. So haben wir diese Vorstellung. Aber das häufigste Wort, das gebraucht wird, zum Beispiel ist Euangelizo, was man am besten würde übersetzen mit evangelisieren, was am Ganzen vielleicht wieder eine ganz andere Bedeutung gibt. Was wir hier sehen, ist, dass im Neuen Testament haben wir ganz wenig, dass ein Prediger oder eine Person zu ganz vielen Leuten redet. Wo das der Fall ist, eigentlich im Neuen Testament, dort ist es meistens, wo es um Evangelisation geht, wie zum Beispiel der Petrus, der zu der Menge redet, wie der Paulus, der zu der Menge redet. Dort hier in diesem Kontext, zu den Ungläubigen, dort hier haben wir Predigt in dem Sinn, wie wir das verstehen, als ein Monolog. Aber sonst, wir werden nie aufgefordert im Neuen Testament, dass man eine Predigt haben soll, im Sinn eines Monologs. Vielleicht schockieren wir jetzt damit, ich weiß es nicht. weder Anbetung noch Predigt werden wir in diesem Sinne so aufgefordert, wie wir das als eine Form verstehen. Jawohl, wir werden aufgefordert zur Anbetung. Aber Anbetung im Sinn des Neuen Testaments hat eine viel weitere Bedeutung. Römer 12 zum Beispiel, was heisst, dass unser ganzes Leben, unser Leib, soll ein Opfer sein für Gott. Das ist viel weiter als ein Block von Anbetung. Oder auch das mit der Predigt. Jawohl, wir sollen unter Gottes Wort sein. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heisst, dass sie täglich in der Lehre der Apostel waren. Das soll so sein. Das klingt jetzt fast so, wenn ich behaupte, dass das Neue Testament nichts sagt darüber, wie gemein eben soll sein. Das stimmt nicht. Das Neue Testament sagt sehr, sehr viel über das. Aber wir finden sehr wenig darüber, über Formen. Wir finden sehr viel darüber, wie dass man als Menschen miteinander soll umgehen soll. Im Deutschen wären je nach Übersetzung ganz unterschiedliche Wörter gebraucht für diesen Themenbereich. Sei das eben untereinander, einander, füreinander und so. Aber wie auch immer, was für ein Wort das man immer braucht. Es geht nicht um einfach den ganzen Bereich, den Gedanken vom Einander. Ich glaube, das verstehen wir. Vorher habe ich schon erwähnt, dass Gottes Wort wirkt. Gottes Wort hat eine Auswirkung im Leben. Und ich denke, dass wegen dem am hilfreichsten ist, wenn wir die Auswahl von diesen Versen jetzt zusammen anschauen. Für alle zusammen wird es allerdings heute Morgen nicht länger. Ich werde gar nicht mehr viel dazu sagen. Wir lesen einfach Gottes Wort miteinander. Hier in Thailand macht man das häufig so, dass wir alle miteinander lesen, so für dass die nicht lesen können oder die blind sind, dass die auch Gottes Wort hören können. Zum Beispiel so. Ich schlage vor, dass wir das jetzt auf Thai Art machen. Wenn ihr im Kehr die Stuhleinteilung noch nicht verändert hat, dann glaube ich, gibt es schön drei Gruppen. Hier bei den Orgeln in der Mitte und nachher bei euch hier rechts. Eine Gruppe kann jeweils einen Vers lesen, dann nehmen wir uns ein paar Augenblicke Zeit, für das Ganze noch einmal einsinken und nachher nehmen wir den nächsten Vers dran. Ich schlage vor, dass wir jetzt hier bei den Orgeln anfangen, mit dem ersten Vers, den werdet ihr jetzt gerade sehen, hier auf der Leinwand um. Wenn ich anfange zu lesen, könnt ihr einfach mit einsetzen. Johannes 13, Vers 14. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so soll... Wart. Dürft ihr mich nochmal, da habe ich von euch da einen neuen gehört. Also nochmal, die bei den Orgel lernen, so dass ihr etwas gehört zu Thailand. He? Johannes 13, Vers 14. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jetzt der auf der rechten Seite, Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch Liebe. Wieder links, Johannes 15, Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Römer 12, Vers 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Römer 14, Vers 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Wieder hier links bei der Orgel, Römer 14, Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und der letzte Vers im Römer, Römer 16, Vers 16. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Erster Korinther 16, Vers 20. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Zweiter Korinther 13, Vers 12. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Das mit dem Kuss ist so eine Sache, gell? Insgesamt kommt das 5-mal vor im Neuen Testament. Die Forderung, einander mit dem heiligen Kuss zu küssen. Ich weiß nicht, wie manchem, dass der heute Morgen hat das München gegeben hat. Das ist klar hier. Ich wollte eigentlich auch nicht sagen, dass ihr das machen sollt. Aber hier bei diesen Versen merken wir, wie selektiv wir sind. Manchmal sind wir vielleicht auf bestimmten Bereichen, reiten wir sehr stark darauf herum, das ist Gottes Wort, wörtlich muss man es nehmen, so muss es sein. Aber die gleiche Person hat vielleicht noch nie im Leben irgendeine andere Person in der Gemeinde geküsst, obwohl das 5-mal im Neuen Testament als ein Befehl vorkommt. Eben, es gibt so Bereiche, wo man ganz gut schauen muss, ist das einfach die Kultur gewesen, was dann war, oder was hat allgemein Gültigkeit für alle Zeiten. Aber das ist eine Thematik, die müssen wir separat nochmal anschauen. Das können wir jetzt heute Morgen so nicht anschauen. Was ich hier einfach damit sagen will, ist, es kann uns herausfordern, kann uns selber zeigen, wie selektiv wir sind, und es kann uns dort hier nachher auch vorsichtig machen, andere zu verurteilen. Und so einfach barmherziger zu werden und mit anderen. Also, fahren wir weiter. Mit Galater 5, Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Galater 5, Vers 26. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Epheser 4, Vers 2. Ertragt einer den anderen in Liebe. Epheser 4, Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Kolosser 3, Vers 13, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Erster Thessalonicher 3, Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Wenn wir ein bisschen zurückschauen auf die Verse, die wir jetzt gelesen haben, von Galater her bis zu Thessalonicher, ist schon interessant, der Fokus von diesen Versen. Da heisst zum Beispiel in Epheser 4, Vers 2, ertragt einer den anderen in Liebe. Kolosser kommt das noch gerade einmal. Kolosser 3, Vers 13, und ertrage einer den anderen. Schon merkwürdig, oder, dass das so vorkommt. Offenbar sind in der Gemeinde noch schon dann zumal nicht einfach alles ganz einfache Leute gewesen, sondern Leute, die hat man müssen ertragen. Ich meine, das ist ja heute nicht anders, oder? Schau ich mal rechts, schau ich mal links, oder hast du manche komische Kutzungen in der Gemeinde. Und das Lustige ist ja, dass jeder von uns selber ist für irgendeinen anderen auch ganz ein komischer Kutz. Wir sind so unterschiedlich. Und manchmal heisst es wirklich ertragen. Das Neue Testament malt uns nicht ein Bild von einer Gemeinde, wo alle zusammen einfach einander so wunderbar finden. Wenn jeder den anderen wunderbar finden würde, dann würde es nicht heissen, dass hier einer ertragen den anderen. Wir müssen einander ertragen, die Liebe ertragen, einander annehmen, wo wir wissen, der hier, der so komisch ist, der so ganz andere Ansichten hat als ich, der ist einer, für den ist Jesus gestorben. So uns gegenseitig ertragen. Also, fahren wir weiter. Hebräer 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Jakobus 4, Vers 11. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Erster Petrus 1, Vers 22. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Erster Johannes 3, Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Erster Johannes 4, Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. 1. Johannes 4, Vers 11. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und dann sind der ganze Schlag von diesen vielen Versen. Das war ja eine rechte Liste. Und in so schneller Zeit kann man natürlich auch nicht jeden einzelnen Vers in die Tiefe ergründen und verstehen. Aber ich denke gleich, dass wir ein bisschen die Richtung sehen, die das Neue Testament uns hier zeigt. Ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken. Auch im Hinblick auf die Gemeindesituation. Ich kenne zwar keine Details, wir sind ziemlich weit von euch weg. Aber ich kann mir gleich vorstellen, dass wenn 3 Mitarbeiter in einem Jahr gehen, dass das gemeindlich ein bisschen durchschütteln und auch Fragen aufwirft. Wo geht diesbezüglich, möchte ich mich ermutigen, wenn die Frage, was heisst das für uns, für die Gemeinde? Schaut in die Richtung, was sagt das Neue Testament, auch für das Miteinander.